请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir Mittwoch, den 22. Juli 2026 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller. Diesmal spricht Juliane Miller mit Klimaforscher Professor Xu Huangxiong von der taiwanischen Wissenschaftsakademie Academia Sinica, warum ihm der für dieses Jahr vorhergesagte El Niño Sorgen bereitet. Danach das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilon Huang. Heute geht es weiter mit dem vierten und letzten Teil über Taiwans größter E-Commerce-Plattform Xiaopi. Diesmal geht es um Xiaopis Unternehmenskultur, Datenstrategie, KI-Herausforderungen und die Zukunft des E-Commerce im Allgemeinen. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Vizepräsidentin empfängt Delegation aus Palau. Taiwans Außenminister erklärt, Taiping-Insel gehört zum Staatsgebiet der Republik China Taiwan. Und Taiwans Außenminister appelliert an Papua-Neuguinea, die langjährige Zusammenarbeit anzuerkennen und die Vertretung Taiwans geöffnet zu lassen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Vizepräsidentin Xiaobi Kim hat am gestrigen Dienstag eine Delegation aus Palau unter der Leitung des palauischen Vizepräsidenten Reynold Euloch empfangen. Bei dem Treffen tauschten sich beide Seiten über die bilateralen Beziehungen zwischen Taiwan und Palau aus. Bei einem Abendessen, das Xiao zu Ehren der Delegation ausrichtete, bedankte sie sich für die herzliche Gastfreundschaft der Regierung Palaus während ihres Besuchs in dem Pazifikstaat im Juni. Zugleich wünschte sie Euloch einen erfolgreichen und angenehmen Aufenthalt in Taiwan. Beide Seiten bekräftigten ihre Hoffnung, die diplomatische Freundschaft zwischen Taiwan und Palau weiter zu vertiefen und gemeinsam Frieden, Wohlstand sowie eine nachhaltige Entwicklung im indopazifischen Raum zu fördern. Palau zählt zu den 12 diplomatischen Verbündeten Taiwans. Vor dem Hintergrund der jüngsten Spannungen zwischen China und den Philippinen im südchinesischen Meer hat Taiwans Außenminister Lin Jialong die Souveränitätsansprüche Taiwans in dem umstrittenen Seegebiet bekräftigt. Zugleich räumte er ein, dass die Regierung in Taipeh diese Ansprüche derzeit bewusst nur zurückhaltend geltend macht. Bei einer Anhörung im Parlament am Mittwoch zur Taiwan-Politik im südchinesischen Meer, die anlässlich des 10. Jahrestags des Schiedsspruchs von 2016 stattfand, erklärte Lin, dass die Gebietsansprüche der Republik China Taiwan auf die Inseln im südchinesischen Meer unverändert fortbestünden. Abgeordnete der oppositionellen Kuomintang fragten, weshalb die Regierung der Demokratischen Fortschrittspartei ihre Gebietsansprüche weniger offensiv vertrete als frühere Regierungen. Lin antwortete, die Lage sei angesichts der gegenwärtigen politischen Spannungen äußerst sensibel. Lin betonte, dass Taiping selbstverständlich eine Insel und kein Felsen sei. Taiwan verfüge daher über legitime Ansprüche auf die Inseln im südchinesischen Meer. Gleichzeitig verwies er darauf, dass die Gebietsansprüche der Republik China weitgehend mit denen der Volksrepublik China übereinstimmen. Würde Taiwan seine Ansprüche derzeit besonders offensiv hervorheben, könnte dies international nachteilig sein. Gerade in einer Zeit, in der Taiwan angesichts der zunehmenden chinesischen Aktivitäten im Süd- und Ostchinesischen Meer möglichst viele internationale Partner benötige, müsste die Regierung diplomatisch umsichtig handeln. Lin bezog sich auf das Urteil des Ständigen Schiedshofs in Den Haag vom 12. Juli 2016. Das Tribunal entschied damals, dass Chinas sogenannte Neun-Striche-Linie keine Grundlage im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen besitzt. Außerdem stellte es fest, dass China mit seinen Aktivitäten innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone der Philippinen deren Hoheitsrechte verletzt habe. Die Volksrepublik China wies das Urteil zurück und erklärte, es weder anzuerkennen noch umzusetzen. Das Schiedsgericht kam zudem zu dem Schluss, dass die von Taiwan verwaltete Taiping-Insel, die größte natürliche Erhebung der Spratly-Inseln, rechtlich lediglich als Felsen und nicht als Insel einzustufen sei. Damit stünde ihr keine 200 Seemeilen ausschließliche Wirtschaftszone zu. Lin betonte, Taiwan sei von einem Schiedsverfahren unmittelbar betroffen gewesen, sei jedoch weder konsultiert noch in das Verfahren einbezogen worden. Deshalb erkenne Taiwan den Schiedsspruch nicht an. Abschließend erklärte der Außenminister, dass für Taiwaner Grundsatz gelte, sämtliche Territorialstreitigkeiten und konkurrierenden Gebietsansprüche im südchinesischen Meer ausschließlich mit friedlichen Mitteln und nicht durch Gewalt zu lösen. Dies gelte auch für den jüngsten Zwischenfall vom Montag, bei dem die philippinische Regierung Beamte der chinesischen Küstenwache beschuldigte, einen philippinischen Matrosen wiederholt mit einem Holzstock auf den Kopf geschlagen und ihn verletzt zu haben. Außenminister Len Jialong hat die Regierung Papua-Neuguineas dazu aufgerufen, die langjährigen Beziehungen und die enge Zusammenarbeit mit Taiwan anzuerkennen und der taiwanischen Vertretung im Land die Fortsetzung ihrer Tätigkeit zu ermöglichen. Dies erklärte er am heutigen Mittwoch in einem Interview im Parlament. Der Außenminister Papua-Neuguineas, Justin Tschatschenko, hatte am 15. Juli bekannt gegeben, dass die taiwanische Vertretung im Land, das Taipei Economic Office, ihre Arbeit mit sofortiger Wirkung einstellen müsse. Lin erklärte, Taiwan führte die Verhandlungen mit der Regierung Papua-Neuguineas weiter. Zudem hätten Verbündete, darunter die Vereinigten Staaten, ihre Unterstützung für Taiwan zum Ausdruck gebracht. Neben den diplomatischen Gesprächen werde Taiwan auch seine Wirtschafts- und Kooperationsbeziehungen mit Papua-Neuguinea überprüfen, insbesondere im Hinblick auf den Bezug von Erdgas. Der Oberbürgermeisterkandidat der Demokratischen Fortschrittspartei für Taipei, Pu Ma-shen, besucht in dieser Woche die Vereinigten Staaten, um sich mit Fachleuten und Kommunalpolitikern über Stadtentwicklung und den Schutz von Stadtbäumen auszutauschen. Ziel sei es, internationale Erfahrungen für die künftige Stadtpolitik Taipeis nutzbar zu machen. Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung seines Wahlkampfteams hervorgeht, traf Shen nach seiner Ankunft in Los Angeles am 21. Juli den Bürgermeister der kalifornischen Stadt San Marino, Stephen Huang. Im Mittelpunkt des Gespräches standen kommunale Verwaltung sowie Konzepte zum Schutz und zur Erhaltung von Bäumen. Shen erklärte, San Marino sei für seine konsequente Stadtplanung und sein grünes Stadtbild bekannt. Besonders hob er hervor, dass das kalifornische System zum Baumschutz für Transparenz, die Beteiligung verschiedener Interessengruppen und eine fachliche Begutachtung setze. Versicherungsunternehmen, Sachverständige, Nichtregierungsorganisationen und kommunale Behörden arbeiteten dabei gemeinsam zusammen. Bestehende Bäume würden nach Möglichkeit erhalten, während städtische Planungsgremien Pflanzkonzepte überwachten und so eine langfristige Pflege sicherstellten. Während seines Aufenthalts traf Shen außerdem Jason Ma, Generaldirektor des Taipei Economic and Cultural Office in Los Angeles, Mitglieder der taiwanischen Gemeinschaft vor Ort sowie den 19-jährigen taiwanischen Baseballspieler Sulan Hong. Mit Blick auf seine Zeit in Irvine, wo er zwischen 2011 und 2017 lebte, bezeichnete Shen Südkalifornien als seine zweite Heimat. Die dort gesammelten persönlichen Erfahrungen und seine enge Verbundenheit mit der taiwanischen Gemeinschaft hätten ihn geprägt. Er wolle die im Ausland gewonnenen Erkenntnisse sowie die Widerstandskraft Taiwans in seine Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters von Taipei einbringen. Taiwan hat sein Image als Standort für kostengünstige Massenproduktion abgelegt und ist dank seiner technologischen Spitzenstellung zum Zentrum der weltweiten Elektronikfertigung und der Entwicklung künstlicher Intelligenz geworden. Das erklärte Nvidia-CEO Jensen Huang am gestrigen Dienstag bei der Eröffnung eines neuen Werks des taiwanischen Elektronikunternehmens Wistron im US-amerikanischen Dallas. Im Gespräch mit Journalisten sagte Huang, die KI-Branche befinde sich derzeit in der größten Ausbauphase der Infrastruktur ihrer Geschichte. Die Lieferketten taiwanischer Unternehmen spielten dabei eine Schlüsselrolle. Taiwan sei heute nicht mehr gleichbedeutend mit billig, sondern mit fortschrittlich. Zwar seien Produkte aus Taiwan weiterhin äußerst kosteneffizient, sie seien jedoch keineswegs preisgünstige Massenware. Huang bekräftigte außerdem seine bereits früher geäußerten Bedenken hinsichtlich der Stromversorgung für die Hightech-Industrie. Taiwans Unternehmen und Produktionsstätten hätten ihre Kapazitäten in außergewöhnlich hohem Tempo ausgebaut, um die durch den KI-Boom ausgelöste Nachfrage zu bedienen. Dadurch steige der Druck auf die Energieversorgung erheblich. Mit Blick auf die Vereinigten Staaten erklärte Huang, dass sowohl die Lebenshaltungs- als auch die Produktionskosten dort höher seien. Zudem sei das industrielle Ökosystem zur Unterstützung neuer Fabriken noch nicht vollständig entwickelt. Angesichts der starken Nachfrage sei jedoch gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, in den Ausbau von Fertigungskapazitäten zu investieren. Taiwan hat offiziell eine neue Covid-19-Epidemiephase erreicht. Nach Angaben des taiwanischen Gesundheitsamtes suchten vom 12. bis 18. Juli 4.766 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung ärztliche Hilfe. Ein Anstieg von fast 67% gegenüber der Vorwoche. Zwischen dem 14. und dem 20. Juli wurden 25 schwere Krankheitsverläufe registriert, darunter 5 Todesfälle. Seit Oktober 2025 wurden insgesamt 161 schwere Fälle und 23 Todesfälle erfasst. Die derzeit vorherrschende Virusvariante in Taiwan ist NB181. Zu den häufigsten Symptomen zählen Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, Fieber, Müdigkeit sowie Kopf- und Muskelschmerzen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes sind ausreichend Impfstoffe und antivirale Medikamente verfügbar. Auch in China, Hongkong, Japan und Südkorea steigen die Infektionszahlen. Angesichts der Sommerferien empfiehlt das Gesundheitsamt regelmäßiges Händewaschen, das Einhalten der Husten- und Niese-Etiketten sowie das Tragen medizinischer Masken in Gesundheitseinrichtungen, überfüllten Innenräumen und beim Kontakt mit älteren oder immungeschwächten Menschen. Und damit kommen wir zur Börse. Die Aktien in Taiwan konnten ihren Höhenflug vom Vortag fortsetzen und der TAIX schloss nur knapp unter der 45.000-Punkte-Marke. Der TAIX schloss heute 592,91 Punkte oder 1,34% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 44.825,78 Punkten. Das Handelsvolumen lag am heutigen Dienstag bei knapp 983 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 86 Milliarden Euro. Und zum Abschluss der Wetterbericht. In ganz Taiwan war das Wetter sonnig bis leicht bewölkt und trocken. Am Nachmittag kam es im Norden, in Zentral-Taiwan sowie in den Berggebieten zu örtlichen Hitzegewittern. Die Höchsttemperaturen erreichten im Norden 33 bis 36 Grad, in Zentral-Taiwan 34 bis 35 Grad und in Süd-Taiwan 32 bis 36 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 23. Juli 2026. Auch morgen ist es in ganz Taiwan überwiegend sonnig bis leicht bewölkt. Dazu kann es im Laufe des Nachmittags wieder zu Hitzegewittern kommen. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden 32 bis 36 Grad, in Zentral-Taiwan 34 bis 36 Grad und in Süd-Taiwan 33 bis 36 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 22. Juli 2026. Weiter geht es nun mit Juliane Miller und Taiwan in Bewegung. Diesmal spricht Juliane Miller mit Klimaforscher Professor Xu Huangxiong von der taiwanischen Wissenschaftsakademie Academia Sinica, warum ihm der für dieses Jahr vorhergesagte El Niño Sorgen bereitet.
Herzlich willkommen bei Taiwan in Bewegung. Ich bin Juliane Miller. In den vergangenen zwei Wochen haben wir uns hier in dieser Sendung mit den Auswirkungen des Klimawandels auf Taiwan beschäftigt. Dafür hatte ich mit Professor Xu Huangxiong von der taiwanischen Wissenschaftsakademie Academia Sinica gesprochen. Er zählt zu den renommiertesten Klimaforschern in Taiwan. Wir haben gehört, dass die Temperaturen steigen, wenn auch nicht so schnell wie in Europa. Die Sommer in Taiwan sind bereits länger geworden und die Winter kürzer, und dieser Trend wird sich voraussichtlich auch in Zukunft weiter fortsetzen. Wir haben außerdem gehört, dass es aktuell keine eindeutigen Belege dafür gibt, dass der menschengemachte Klimawandel die Zahl der Taifune im Pazifik verändert. Es gibt allerdings Indizien dafür, dass Taifune in Zukunft höhere Windgeschwindigkeiten aufweisen könnten und mehr Niederschlag bringen könnten. Zum menschengemachten Klimawandel hinzu kommt aber auch das natürliche Klimaphänomen El Niño, an dessen Erforschung Professor Xu mitwirkt. El Niño tritt alle 2 bis 7 Jahre auf, und zwar zum Jahresende. Der Name El Niño, spanisch für der Junge, bezieht sich daher auf das Christkind. Bei El Niño schwächen sich die Passatwinde ab, die normalerweise warmes Oberflächenwasser des Pazifiks Richtung Westen drücken. Wenn diese Passatwinde also schwächer sind, sammelt sich warmes Wasser vor der Westküste Südamerikas. Ist die Oberflächenwassertemperatur mehr als 0,5 Grad wärmer als normal, spricht man von El Niño. erwärmt sich das Oberflächenwasser in der Referenzregion im mittleren und östlichen Pazifik um mehr als 2 Grad, spricht man von einem starken El Niño, manchmal auch Super El Niño genannt. Das Gegenstück von El Niño ist La Niña, Spanisch für das Mädchen. Von La Niña spricht man, wenn das Oberflächenwasser mehr als 0,5 Grad kälter ist als sonst. Zusammengenommen werden El Niño und La Niña als El Niño Southern Oscillation, kurz ENSO, bezeichnet. Ein starker El Niño kann nicht nur vorübergehend die Temperaturen erhöhen, sondern auch anhaltende Einflüsse auf das Klima haben. Professor Xu sagt: Unsere neuesten Untersuchungen haben herausgefunden, dass die Hitzewellen nach 2014 immer stärker geworden sind. Das ist tatsächlich nicht nur in Taiwan so, sondern auf der ganzen Welt. Das steht in Verbindung mit dem großen El Niño-Event in den Jahren 2014 und 2015, sagt Professor Xu. Der El Niño zwischen 2014 und 2016 war der zweitstärkste El Niño seit Beginn der Aufzeichnungen. Wovor alle Angst haben ist, in den letzten Jahrzehnten gab es oft globale Temperatursprünge nach einem El Niño und danach geht die Temperatur nicht mehr runter. Neue Forschung deutet darauf hin, dass El Niño die Wahrscheinlichkeit von sogenannten Climate Regime Shifts signifikant erhöht. Bei Climate Regime Shifts handelt es sich um abrupte und anhaltende Veränderungen im Klimasystem. 2023-24 war dieser Sprung sehr stark. Die globale Durchschnittstemperatur ist um 0,3 bis 0,4 Grad angestiegen. Dieser Anstieg ist sehr groß. Wovor man jetzt Sorge hat, ist, dass der El Niño für 2026 aktuell als Super El Niño vorhergesagt wird. Wenn nicht ganz viele Klimaforschungszentren alle falsch liegen, dann wird der Super El Niño sehr groß sein und die globale Temperatur könnte nach oben springen. Der US-Wetterdienst NOAA gab zuletzt die Wahrscheinlichkeit eines starken El Niños mit 63% an. El Niño hat in unterschiedlichen Regionen auf der Welt unterschiedliche Auswirkungen. Während es an der Westküste Südamerikas zu starken Niederschlägen kommen kann, schwächt sich in Südasien in El Niño-Jahren der Monsun ab. In Taiwan erwartet die zentrale Wetterbehörde dieses Jahr einen wärmeren Winter als sonst. Das taiwanische Zentrum für Krankheitskontrolle warnt derweil vor einem erhöhten Risiko für Denguefieber, da höhere Temperaturen die Fortpflanzung von Mücken begünstigen könnten. Inwiefern der menschengemachte Klimawandel und das El Niño-Phänomen miteinander interagieren, dazu wird aktuell noch geforscht. Durch das Zusammentreffen von klimawandelbedingt höheren Temperaturen mit der Erwärmung durch El Niño können Extremwetterereignisse allerdings verstärkt werden. Ob der Klimawandel auch El Niño selbst verstärkt, ist derweil Gegenstand aktueller Forschung. Fest steht, auf Taiwan kommen im Zuge des Klimawandels wie im Rest der Welt viele Herausforderungen zu. Laut Professor Xu steht Taiwan in einigen Bereichen zumindest aber auch besser da als andere Länder. Da die Klimavariabilität in Taiwan hoch ist, sind wir vielen Naturkatastrophen gegenüber sehr widerstandsfähig. Taiwan hat auch keine Waldbrände und es ist bis jetzt auch noch nicht so heiß. Ich glaube trotzdem, dass die Hitze ein großes Problem ist. Jetzt sind Menschen nach und nach auch alarmiert und die Regierung unternimmt etwas. Zuletzt hat man gesagt, dass man in den Städten mehr Bäume pflanzen will. Man legt den Fokus also auf den urbanen Wärmeinsel-Effekt. Im Mai hatte der taiwanische Präsident Lai Ching-te angekündigt, Stadtwälder zu einem nationalen Anpassungsprogramm gegen den Klimawandel zu erheben. Bis September dieses Jahres sollen 6 Aktionspläne entstehen, die bis Jahresende dem Kabinett zur Genehmigung vorgelegt werden sollen. Der Start des Stadtwaldprogramms ist dann für das kommende Jahr vorgesehen. Mit dem Fokus auf den urbanen Wärmeinsel-Effekt würden jedoch andere betroffene Gebiete weniger Aufmerksamkeit bekommen, sagt Professor Xu. Viele unserer Untersuchungen von Hitzewellen deuten darauf hin, dass vor allem die Regionen an Berghängen betroffen sind, wie zum Beispiel in Xiangshan in Taipei. Auch das Huadong-Tal an der taiwanischen Ostküste, welches zwischen 2 Bergketten verläuft, sei ein Hotspot für Hitzewellen. Hitzewellen in ländlichen Gebieten würden andere Herausforderungen mit sich bringen als Hitzewellen in Städten. Was Hitzewellen angeht, war es in Taiwan in den letzten Jahren ziemlich ernst. Allerdings wird der Fokus nur auf die urbanen Zentren gelegt. Aber in den Städten haben es Taiwaner sehr leicht, der Hitze zu entkommen. Man kann in den 7-Eleven, ins Krankenhaus oder ins Kaufhaus oder zu Hause mit Klimaanlage. Solange man nicht rausgeht, ist es schon okay. Anders ergeht es den überwiegend älteren taiwanischen Landwirten, die auch mittags noch auf dem Feld arbeiten. Wenn es immer heißer wird, wird das Problem der Arbeit immer größer, also die Arbeit draußen. In Zukunft könne es gut sein, dass die Arbeitszeit auf morgens und abends verteilt werde, was wiederum eigene Herausforderungen mit sich bringen würde. Aktuell diskutiert man in Taiwan darüber, ob es sinnvoll ist, Arbeitnehmern an besonders heißen Tagen Hitze freizugeben, ähnlich wie es schon bei Taifunen der Fall ist. Über die taiwanische Klimaanpassungspolitik halten wir euch bei RTI natürlich weiter auf dem Laufenden. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Den ersten und zweiten Teil meines Interviews mit Professor Xu Huangxiong findet ihr auf unserer Webseite sowie gängigen Podcast-Plattformen. Das war Taiwan in Bewegung. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.
Nach Taiwan in Bewegung kommt nun das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilon Huang. Heute geht es weiter mit dem vierten und letzten Teil über Taiwans größter E-Commerce-Plattform Xiaopi. Diesmal geht es um Xiaopis Unternehmenskultur, Datenstrategie, KI-Herausforderungen und die Zukunft des E-Commerce im Allgemeinen. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit dem Einblick in Taiwans aktuell größte E-Commerce-Plattform, Shopee oder auf Mandarin Xiaopi, die E-Commerce-Plattform, die 2015 in Singapur gegründet wurde und seit 2020 in Taiwan mehr als 3100 Abholstationen eröffnet hat. Von einer der wichtigsten Maßnahmen, dem kostenlosen Versand, habe ich ja schon berichtet. Doch abgesehen von großen Projekten wie diesem kostenlosen Versand, verfolgt Vincent Lee mit seinem Team eine einfache Strategie. Zitat, probiert es aus. Wichtig seien klare Ziele und eine bewusste Entscheidung darüber, ob ein Projekt fortgesetzt oder beendet werden solle. Und wenn etwas scheitert, dann stoppen wir es. Manchmal kostet das ein wenig Geld, manchmal viel, sagt Lee. Entscheidend sei nicht, niemals Fehler zu machen, sondern bereit zu sein, Neues zu testen und daraus zu lernen. Sein eigener Versuch vor Jahren, ein direkt betriebenes Xiaopi-Einkaufszentrum in Taiwan aufzubauen, endete zunächst mit Verlusten. Bestraft wurde er dafür jedoch nicht. Stattdessen wurde er später auch mit der Leitung des Philippinen-Geschäfts betraut. Heute erlebt dieses Geschäftsfeld eine Renaissance. Das Volumen der direkten B2C-Lieferungen nach Hause hat sich im vergangenen Jahr nahezu verdreifacht. Somit gehört Xiaopis eigenes Handelsgeschäft, dem Coupang, zu den wenigen E-Commerce-Bereichen, die weiter wachsen. Ein entscheidender Faktor für Xiaopis Geschwindigkeit, so das Magazin Commonwealth, ist die weitreichende Entscheidungsfreiheit der lokalen Teams gegenüber der Zentrale von C-Limited in Singapur. Ich behandle meine Vorgesetzten eher wie einen Verwaltungsrat, den man regelmäßig sieht, erklärt Lee. Xiaopi sei stark von lokalen Teams geführt. Die Geschäftsführer einzelner Länder hätten große Entscheidungsfreiheit. Diese Struktur bedeutet, dass das Taiwan-Team nicht für jede Entscheidung auf eine Genehmigung aus Singapur warten muss. Dadurch kann es schneller auf lokale Entwicklungen reagieren. Im Xiaopi-Büro in Songshan steht ein großer Baum im Mittelpunkt eines Mehrzweckraums. Laut Unternehmen gibt es ein solches Symbol in vielen regionalen Xiaopi-Büros. Der Baum soll zeigen, dass C-Group in jedem Markt tiefe Wurzeln schlagen und langfristig wachsen möchte. Nach Ansicht von Forrest Lee von C-Group werden Fehler nicht als Misserfolge betrachtet, sondern als Daten, aus denen man lernen kann. Die Idee lautet, in Taiwan schnell testen, Fehler erkennen und erfolgreiche Lösungen später in andere Länder übertragen. Doch Xiaopis Experimente folgen nicht einem Zufallsprinzip. Was Xiaopi macht, sieht eigentlich gar nicht mehr wie klassisches E-Commerce aus. Eher wie der Aufbau eines Systems zur Sammlung von Daten über Konsumentenverhalten, sagt Jingle Lin, Gründerin von Angkor und frühere Leiterin des TikTok-Geschäfts für Taiwan, Hongkong und Macau. Münzen, Livestreaming, Zahlungsdienst und Logistik bauen gemeinsam einen geschlossenen Datenkreislauf auf. E-Commerce ist nur die Oberfläche, sagt Lin. Je erfolgreicher eine Marke auf Xiaopi verkauft, desto besser versteht Chiapi deren Kunden, möglicherweise sogar besser als die Marke selbst. Im Vergleich dazu konzentrierten sich viele taiwanische E-Commerce-Unternehmen weiterhin hauptsächlich auf operative Fragen wie Monatsziele und Umsätze, statt ein umfassendes Ökosystem aufzubauen, erklärt das Magazin Commonwealth. Ein Branchenberater formulierte es so: Taiwanische Plattformen verkaufen Produkte. Wenn man Werbung und Rabatte entfernt, bleibt oft kein Geschäftsmodell übrig. Chiapi dagegen versuche ständig, Reibungspunkte in Kaufprozessen zu reduzieren. Die größten Herausforderungen seien Wettbewerb und künstliche Intelligenz. Chiapis Fähigkeit, den Markt zu verändern, bedeutet nicht automatisch dauerhafte Kontrolle. Das Unternehmen steht weiterhin vor mehreren großen Herausforderungen. Erstens, mehr Verantwortung durch Größe. Mit wachsender Bedeutung ähnelt Chiapi immer mehr einem täglichen Marktplatz für Taiwan. Dadurch steigt der öffentliche Anspruch an die Plattformen. Probleme wie gefälschte Produkte, Betrug, Datenschutzverletzungen oder eine schlechte Behandlung von Händlern werden weniger toleriert. Die Kritik der Verkäufer nach Einführung des kostenlosen Versands war ein Ausdruck dieser steigenden Erwartungen. Zweitens, Konkurrenz durch grenzüberschreitenden Handel. Auch internationale Anbieter setzen Chiapi unter Druck. Nach Angaben des Future Commerce Research Centers, des Institute for Information Industry, wächst der Umsatz von Taobao Taiwan seit 3 Jahren zweistellig. Zudem sank Chiapis eigener Website- und App-Verkehr im 4. Quartal des vergangenen Jahres um fast 8% gegenüber dem Vorjahr. Das zwang das Unternehmen stärker daran zu arbeiten, Nutzer von externen Plattformen wie YouTube wieder zurück in die Chiapi-App zu bringen. Eine Branchenexpertin kommentiert: Wenn eine große Plattform Nutzer auf fremden Plattformen zurückgewinnen muss, ist das bereits ein Zeichen von Schwäche. Drittens, weniger Subventionen, höhere Erwartungen. Mit zunehmendem Druck auf die Profitabilität von C-Group könnten Subventionen reduziert werden. Ein Mensch aus dem Einzelhandel warnt: Wenn Chiapi weniger Rabatte und Vorteile bietet, könnte sich zeigen, wie stark die Kundenbindung wirklich ist. Zusätzlich müsste Chiapi trotz des schnellen Ausbaus seines Netzwerks die Qualität und Zuverlässigkeit von Lieferungen verbessern. Denn auch Momo und Coupang investieren massiv in automatisierte Lager und eigene Lieferstrukturen. Viertens, die nächste Revolution, KI-Handel. Die vielleicht größte langfristige Herausforderung ist die Entwicklung von KI-Agenten, die in Zukunft Kaufentscheidungen für Verbraucher übernehmen könnten. Heute findet der Einkauf innerhalb der Chiapi-App statt. In Zukunft könnte eine Bestellung jedoch direkt in einem Gespräch mit einem KI-Assistenten erfolgen. Ein Branchenmanager warnt: Wenn Transaktionen künftig im Gesprächsfenster eines KI-Agenten stattfinden und nicht mehr in der Chiapi-App, verliert Chiapi möglicherweise seine Kontrolle über die Kundenströme. Dann könnte die Plattform von einem digitalen Marktplatz zu einem reinen Daten- und Infrastrukturanbieter werden. Diese Herausforderung betrifft allerdings nicht nur Chiapi, sondern die gesamte globale E-Commerce-Branche, unterstreicht das Magazin Commonwealth. Obwohl Konkurrenten derzeit versuchen, auf Chiapis bereits erfolgte oder geplante Schritte zu reagieren, könnte genau diese Dynamik Chiapis größte Stärke sein. Das Unternehmen bewegt sich so schnell, dass andere Marktteilnehmer ständig versuchen, den letzten Schritt aufzuholen. Das war ein kleiner Einblick in Taiwans aktuell größte E-Commerce-Plattform Taiwans, Shopee oder Chiapi auf Mandarin. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war zum Abschluss des heutigen Programmes das Wirtschaftsmagazin. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International heute am Mittwoch, den 22. Juli 2026. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder uns einfach nur mal schreiben möchten, unsere E-Mail ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilon Huang.